Wenn ich ähnliche Angebote habe, zu einem ähnlichen Preis, dann muss die Open Source Software gewinnen, weil es im Sinne des Staates und der Steuerzahler ist, dann Open Source Software zu kaufen, weil der Staat damit mehr machen kann.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und mein Name ist Frauke Holzmeier. sotechdeutschland@ntv.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und heute begrüßen wir Peter Ganten vom Softwareunternehmen Univention. Hallo Peter.
Ja, hallo. Freut mich hier zu sein.
Ja, freut uns auch. Heute haben wir ein Thema, was vielleicht aufs erste Hören etwas spezieller klingt, digitale Souveränität. Aber bevor wir dazu kommen, du bist Gründer und CEO von Univention, wie schon gesagt. Du bist Vorsitzender der Open Source Business Alliance, Autor eines Handbuchs, Experte auf Fachkonferenzen und Veranstaltungen und eben Kämpfer für digitale Souveränität. Was ist denn das?
Also, ja, stimmt.
Die leichteste Frage für den Anfang.
Der Souverän ist ja der Kaiser. Der Souverän ist ja derjenige, der bestimmt und niemandem gegenüber Rechenschaft schuldig ist. Und der Begriff Souveränität kommt zunächst auch, wird in Verbindung gebracht mit Staaten. Staaten sind souverän und können frei entscheiden, wenn sie nicht abhängig sind von anderen Staaten. Man kann dieses Konzept aber auch weiter ausdehnen auf Individuen, die freie, eigenständige Entscheidungen treffen können, und auch auf Unternehmen und andere Organisationen, die freie Entscheidungen treffen können und weitgehend darin nicht abhängig sind oder nicht bestimmt werden können von anderen. Also ein typisches Familienunternehmen, ein typischer Mittelständler ist souverän, ein Konzernmitglied ist nicht souverän. Das muss letztlich dann tun, was die Konzernvorgaben sind, und sich nach den Konzernvorgaben richten. Und wenn wir das jetzt aufs Digitale übertragen und sagen digitale Souveränität, dann bedeutet das eben, dass man im Digitalen, das ja immer wichtiger und immer mehr Bereiche betrifft, dass man im Digitalen einerseits die Dinge, die man tut und die man nicht tun will, kontrollieren und bestimmen kann. Das heißt, man kann selber darauf Einfluss nehmen, mit wem man welche Daten teilt, wer darauf Zugriff hat, zu welchem Zweck und zu welchen Konditionen. Und man bleibt innovationsfähig. Man kann selber bestimmen, wie man die IT-Systeme, mit denen man arbeitet, ändern will, welche Schnittstellen man schaffen will, womit sie funktionieren sollen, womit sie nicht funktionieren sollen. Und das sind beides sehr, sehr wichtige Dinge, insbesondere für Staaten, die natürlich Kontrolle über die Datenflüsse haben müssen, aber auch für Unternehmen, die das auch brauchen und die auch innovationsfähig sein müssen.
Mhm. Ja, wir können jetzt ja noch ein bisschen im Detail noch ein bisschen näher eingehen. Ich habe auf YouTube einen Vortrag von dir gesehen mit der Überschrift Digitale Souveränität oder digitales Mittelalter. Also geht es hier um Krieg oder Frieden oder um das Gesetz des Stärkeren, wie im Mittelalter man eher assoziiert? Also was ist da der Hintergrund? Also kämpfen hier gerade die letzten Gefechte?
Oder? Nein, das würde ich so nicht sagen. Wir haben vielleicht erkannt in den letzten 5 Jahren, dass wir uns um das Thema bemühen müssen. Und da hat es ja auch eine massive Entwicklung gegeben. Ich bin selber seit einigen Jahren Mitglied der Fokusgruppe Digitale Souveränität des Digitalgipfels. Das ist ja diese von der Bundesregierung veranstaltete einjährige Veranstaltung, die in Wirklichkeit aber ein kontinuierliches Arbeitsgremium ist, das Strategien und Papiere entwickelt. Die werden dann da vorgestellt. Und diese provokante Frage, digitale Souveränität oder digitales Mittelalter, bedeutet, dass wir im Mittelalter ja letztlich so zwei Pole hatten. Das waren die Souveränen. Das waren diejenigen, die letztlich darüber bestimmen konnten, was wir zu lassen haben und was wir tun dürfen. Das waren einmal die weltlichen Kaiser und Fürsten, und das war die Kirche, der Papst. Und alle anderen mussten sich eigentlich danach richten, was diese beiden Herrschaftstypen wollten. Und wir kommen jetzt ein bisschen im Digitalen schon auch in eine ähnliche Situation, wo wir auf der einen Seite insbesondere aus China ganz stark digitale Systeme sehen, die dafür eingesetzt werden, das Verhalten der Menschen zu beobachten, es vorherzusagen und es letztlich auch zu steuern. Das ist in China überhaupt gar kein Geheimnis, sondern wird so als Ziel erklärt. Und wenn wir uns angucken, was der Kern der Geschäftsmodelle vieler amerikanischer Internetgiganten ist, dann ist das ganz ähnlich, nur nicht politisch getragen, sondern kommerziell getragen. Auch da geht es darum, letztlich das Verhalten der Menschen zu beobachten, ihr Verhalten im Internet, ihr Verhalten im Raum, wenn sie Maps benutzen oder so etwas. Und daraus Vorhersagen zu machen, beispielsweise über Dinge, die sie kaufen wollen würden, um dann auch wieder ihr Verhalten zu beeinflussen, nämlich ihnen entsprechende Werbung darzustellen, sodass sie diese Dinge kaufen. Das heißt, im Kern ist es gar nicht so anders, was die Chinesen und die Amerikaner machen, nur für sehr unterschiedliche Zwecke eingesetzt. Aber in beiden Fällen geht es darum, mit digitalen Mitteln das Verhalten der Menschen zu beobachten, vorherzusagen und zu beeinflussen. Und das ist schon eine Form von digitalem Mittelalter. Und da müssen wir uns einfach insbesondere als Europäer überlegen, ob das unseren Werten entspricht, ob das die Art und Weise ist, wie wir im Digitalen leben wollen, wie wir innovationsfähig sein wollen, Kontrolle ausüben können und oder ob wir nicht sagen, nein, wir möchten und wünschen uns eigentlich viel mehr eigene digitale Souveränität.
Möchtest du eine Frage stellen? Du sahst so aus.
Ja,
sonst
dazu.
Hätte ich auch
gerne das Mittelalterbild noch etwas verfestigen, ja. Weil Souveränität haben wir. Wenn ich meinen Geschichtsunterricht jetzt mal kurz durchgehe, der Westfälische Frieden war ein großer 30-jähriger Krieg, ist ja jedem Begriff. Ja. Danach hatten wir zumindest ansatzweise sowas wie souveräne Staaten, also die selbstbestimmt halbwegs agieren konnten. Brauchen wir auch erst sowas, einen Endpunkt sozusagen, wo wir dann uns ordentlich bekriegt haben, dass wir dann den Frieden finden, um auch digital souverän zu sein?
Also ich finde, oder sind wir schon mittendrin in dem Kopf? Also diese Kriegsanalogie finde ich nicht so gut.
Ja, und ich habe du hast das Mittelalter als Überschrift gewählt. Jetzt,
ja, da weil so das Krieg. Mittelalter bestand auch nicht nur aus Krieg, sondern es bestand auch ganz viel aus Unterdrückung. Und
ist besser.
Ja, also meine Hoffnung ist ja, dass wir das hinbekommen ohne gewaltsame Auseinandersetzung, dass wir es hinbekommen, als Europäer zu erkennen und uns zu positionieren und zu sagen, wo wollen wir eigentlich stehen, wie soll eigentlich die Digitalisierung unserer Staaten, unserer Unternehmen aussehen und welche Rechte wollen wir als Menschen in der digitalen Welt haben und welche Fähigkeiten. Und ich glaube, wenn wir das frühzeitig und gut machen, dann gibt es überhaupt gar keine Notwendigkeit für irgendwelche Auseinandersetzungen. Auf der anderen Seite kann ich mir aber schon vorstellen, dass wenn wir diese Unterdrückung, wie sie von manch anderen Staaten auch mit Hilfe von Digitalisierung durchgeführt wird, wenn wir die bis zu Ende denken, dass es dann irgendwann auch mal ein Aufbegehren dagegen gibt. Und das sehen wir ja letztlich in Hongkong schon und anderswo, dass das auch in Gewalt ausarten kann. Das müssen wir vermeiden und deswegen müssen wir uns jetzt positionieren.
Wir sind jetzt ja schon sehr, sehr weit und sehr groß. Ich will noch mal ein bisschen an Anfang kommen. Wie kommt es, dass du für dieses Thema so brennst? Gab es mal einen Moment, wo du gedacht hast, du hast so deine eigene digitale Souveränität verloren, weil du, so wie ich wahrscheinlich auch, bei Google, Facebook, sonst wo alles schön verstreut hast und man weiß gar nicht, wo überall?
Viel früher. Ich bin ja jetzt auch gar nicht mehr so jung. bei mir, ich bin ja eigentlich gar nicht Informatiker. Ich habe zwar auch mal ein paar Semester Physik studiert, aber eigentlich bin ich Psychologe. Und ich habe nach dem Abschluss meines Studiums an der Universität gearbeitet und da haben wir EEG-Forschung gemacht, also Gehirnströme gemessen. Und mein Job, weil ich eben als mit einem Physikhintergrund bei dem Psychologen, der Einäugige unter den Blinden war, war dann die Software zu entwickeln, mit der diese Sachen ausgewertet wurden. Und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Und so bin ich in diese wissenschaftliche Forschung da reingekommen und habe gesehen, dass in der Forschung immer mehr mit Softwaresystemen gearbeitet wird, in die man nicht reingucken kann. Und das war nach meinem wissenschaftlichen Verständnis, und ich glaube, dass das wird auch allgemein geteilt, eigentlich ein Unding. Weil das wissenschaftliche Prinzip eigentlich sagt, ich muss den gesamten Erkenntnisweg von der Datengewinnung bis zu den Schlüssen, die ich daraus ziehe, auch nachvollziehen können. Und wenn ich jetzt zwischen die Daten und die Erkenntnis irgendwelche Blackboxen stelle, in die ich meine Daten einkippe und auf der anderen Seite kommt die Erkenntnis raus, dann kann ich ja gar nicht sicher sein, ob diese Blackbox überhaupt so gerechnet hat, wie sie vorgibt zu rechnen. Und da habe ich, das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, an diesen Stellen muss eigentlich zwingend Open Source Software eingesetzt werden, damit das nachgeprüft werden kann. Da habe ich mich also damit sehr intensiv beschäftigt. Sie hatten das schon gesagt. Dann habe ich ein Buch über so eine Linux-Distribution geschrieben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das ist ein so wichtiges Thema, was also nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Staaten betrifft, die Unternehmen betrifft, unsere Innovationsfähigkeit betrifft, dass ich das schon ein bisschen zu meiner Lebensaufgabe gemacht habe. Das kann ich wohl schon so sagen.
Da müsste jetzt ja mit der Corona-Warn-App dir ein Herz aufgegangen sein, oder?
Ja, also wenn ich zwei Herzen in meiner Brust hätte, dann wäre eines davon aufgegangen.
Und welches ist zugeblieben?
Eins ist auch zugeblieben. Herz? Also man muss schon sagen, dass unter den gegebenen Umständen die Corona-App so gut wie möglich gemacht worden ist. Und dass da also wirklich ein ehrlicher Open-Source-Prozess durchgeführt worden ist, die Sachen geteilt worden sind, zur Review gegeben worden sind und die App selber ist aus meiner Sicht und nach allem, was ich gehört habe und was ich darüber gelesen habe und wie ich das beurteile, wirklich vertrauenswürdig. Jetzt kommt aber der Einschub. Die App benutzt zu großen Teilen Funktionen, die gar nicht in der App liegen. Das ganze Aufzeichnen der IDs, das Matchen der IDs, das sind alles Funktionen, die von Google und Apple in proprietären Betriebssystemkomponenten zur Verfügung gestellt werden. Und in die können wir nicht gucken. Wir haben hier ein Teil der Funktionalität, den wir nicht unter unserer eigenen Kontrolle haben. Und das ist schon auch ein gewisses Armutszeugnis. Nicht bei der Erstellung der Corona-App, sondern für unsere gesamte Situation in Bezug auf digitale Souveränität, dass wir einfach nicht in der Lage sind, solche Sachen von vorne bis hinten vertrauenswürdig aufzubauen, sondern uns den Weg hier von anderen Unternehmen vorschreiben lassen müssen, die sagen, da könnt ihr nicht reingucken.
Du hast schon gesagt, Open Source ist gut, also eigentlich alles transparent. Jetzt ist klar, jetzt kann nicht jeder was mit solchen Codes anfangen, aber ich meine an sich, die Tatsache, dass es Open Source ist, könnte ja schon mal für Vertrauen sorgen. Trotzdem sind, wenn man sich Umfragen anschaut, die meisten Menschen eher skeptisch und sagen trotzdem die Daten und glauben, dass ihre Daten geklaut werden. Das, auf der anderen Seite haben die allermeisten von denen wahrscheinlich WhatsApp, Facebook und Co. Also das ist ja irgendwie
Das ist schizophren.
Ja, so eine Schizophrenie. Ja, genau. Es ist schizophren. Das ist und wie kann man das auflösen? Wie kann man das denn auflösen?
Das ist wirklich so. Und das ist auch der einzige Grund, glaube ich, warum man die App so jetzt akzeptieren kann, wie sie ist. Weil wir sowieso unsere gesamten Daten und unser gesamtes Leben mit Google und Apple teilen. Und es man jetzt sagen kann, da kommt es eigentlich jetzt auf diesen Teil auch nicht mehr drauf an. Es ist aber, glaube ich, schon auch sehr wichtig, dass wir da für Bewusstsein sorgen, dass wir insbesondere auf Verwaltungsebene in den Unternehmen für die Erkenntnis sorgen, dass bestimmte Informationen da einfach nicht hingehören. Also Krankmeldung per WhatsApp beispielsweise, das geht nicht. Sondern da müssen Verwaltungen und Unternehmen eigene Tools für zur Verfügung stellen, die auch vertrauenswürdig sind, wo man wirklich weiß, wer kann da mitbekommen, wer mit wem kommuniziert hat, zu welcher Zeit. Und ich glaube, wenn wir aus der Ecke kommen, dann hat ja jeder auch mit solchen Systemen auch beruflich in Schule, in Universität zu tun. Und dann wird man die Frage auch im Privaten irgendwann stellen. Und es ist schon so, ich bin da gar nicht so pessimistisch, dass ich immer mehr Leute habe, über die ich mit Signal beispielsweise kommunizieren kann, weil da schon auch eine gewisse Sorge da ist.
Ich würde auch von den Privaten jetzt auch zu den Unternehmen kommen und zu den Behörden vor allen Dingen. Ne? Da kursieren ja relativ interessante Zahlen, zum Beispiel die Abhängigkeit von Microsoft, gerade bei den Behörden. Da kannst du sicher einiges auch erzählen. Da gab es ja auch eine umfangreiche Studie von PricewaterhouseCoopers. Genau. Und da sträuben sich ja einem schon die Nackenhaare, kann man sagen, oder?
Ja, genau. Und das Positive ist, dass, glaube ich, dem Innenminister sich die Nackenhaare auch gesträubt haben.
und vielleicht erzähl mal kurz, was die Studie aussagt.
Also die Studie hat untersucht, inwieweit die Bundesverwaltung von einzelnen Softwareherstellern abhängig ist. Und insbesondere, auch wenn das im Titel der Studie nicht stand, ging es da schon um die Abhängigkeit von Microsoft. Und diese Abhängigkeit hat auch an Dramatik gewonnen, weil es bisher im Wesentlichen so war, dass die Software von Microsoft auf Servern ausgeführt worden ist und auf PCs, die die Verwaltung selber betrieben hat in ihrem eigenen Rechenzentren, und Microsoft jetzt aber mehr und mehr dazu übergeht, diese Software in eigenen Rechenzentren, also in der Cloud, Microsoft 365 und so weiter, auszuführen. Und da gibt es natürlich die Frage, ist es denn okay, wenn das Innenministerium dem Verteidigungsministerium eine Mail schreibt und das über einen Server läuft, der unter der Kontrolle eines amerikanischen Unternehmens steht. Und das hat dann tatsächlich, also nach unserer Beobachtung, wir haben da auch Gespräche geführt mit Herrn Fitt, dem jetzt gerade ausgeschiedenen CIO des Bundes, und werden die auch fortsetzen mit dem neuen CIO. An der Stelle gibt es, glaube ich, schon die Erkenntnis, dass man da was tun muss. Und es ist jetzt im Innenministerium auch ein Referat geschaffen worden, das sich mit genau dieser Frage digitaler Souveränität beschäftigt. Ja, man ist da aufgewacht. Und ich hoffe, dass dieses Aufwachen nicht, wie wir es auch immer mal in der Verwaltung gesehen haben, zu so einer kurzen Reaktion führt, sondern dass es auch jetzt langfristig und nachhaltig in das Handeln einfließt. Ich bin da aber ganz optimistisch.
Ich habe neulich einen Podcast gehört mit einer grünen Politikerin aus Schleswig-Holstein, die dann erzählte, dass man jetzt nur noch, ja, die sitzt ja in der Bundesregierung, weil Jamaika-Koalition, und die sitzt da
in der Landesregierung.
Nur in Zoom, in Zoom-Konferenzen. Ja. Habe ich gedacht, ach krass, in Zoom-Konferenzen. So, wir haben hier vor Ort auch immer über Zoom diskutiert. So, wir machen das, wenn nur für Aufnahmen, die veröffentlicht werden, aber jetzt nicht für interne Geschichten. Also, aber gut.
Naja, also genau. Das ist, glaube ich, die Schizophrenie, mit der wir uns alle auch rumschlagen. Es ist, also gerade Schleswig-Holstein ist ja in der Strategie in Richtung digitaler Souveränität und Open-Source-Software sehr weit vorne, und mit dem Digitalminister Jan-Philipp Albrecht hat es ja jetzt auch gerade wieder Berichterstattung gegeben. Da gibt es den Plan, sich wirklich sehr weitgehend von proprietärer Software zu befreien. Und ich selber denke auch, man muss das pragmatisch sehen. Also es gibt an die Auswahl von Software gibt es immer viele Kriterien. Sie muss funktionieren, sie muss auch irgendwie bezahlbar sein, aber sie darf einen auch nicht abhörbar machen, und sie darf einen auch nicht Innovationsfähigkeit nehmen und so weiter. Und so, und wenn wir das beschließen und solche Systeme aufbauen, und ich weiß, dass in Schleswig-Holstein auch Videokonferenzsysteme auf Open-Source-Basis aufgebaut werden, die sind aber nicht von jetzt auf gleich da. Und bis dahin wollen wir natürlich auch noch miteinander reden. Und dann, dann heißt das Zoom und Teams, obwohl es tolle Open-Source-Videokonferencing-Systeme gibt, die sich übrigens jetzt in der Corona-Krise auch im Schulbereich sehr gut bewährt haben. Da gibt es tolle Beispiele für.
auch von einem deutschen Hersteller, TeamViewer. Aber dazu noch eine Frage.
TeamViewer ist aber nicht Open Source, glaube ich.
TeamViewer? Achso, nee, nee, das nicht, aber es ist ein deutsches Unternehmen. Ja, ja.
Sehr erfolgreich.
Da habe ich Hoffnung. Ja. Aber bisher waren wir ja Freunde mit den Vereinigten Staaten, auch mit den Unternehmen. Wir waren ja dicke Freunde oder sind es eigentlich noch, würden viele sagen. Aber nun haben die mal einen Präsidenten, der nun Abkommen und ähnliche Sachen mit Füßen tritt. Also macht es das noch gefährlicher, dann darauf zu setzen? Ich meine, der könnte, weiß ich nicht genau, mit einem Fingerschnipsen Microsoft unter seine Fittiche nehmen und sagen, ihr liefert mir die Daten, die ihr da aus Europa habt und fertig.
Ja, das macht er auch schon. Also ja, es gibt ja, also ja, also die NSA hat ja, also es gibt ja gesetzliche Methoden, an Daten ranzukommen in den USA, ohne dass man darüber öffentlich reden muss. Und auch auf eine Art und Weise, die es auch den betroffenen Unternehmen verbietet, darüber zu reden. Das ist übrigens für Microsoft ja auch ein ernsthaftes Problem. Und der Brad Smith, der spricht darüber ja auch und sagt, wir müssen hier ein anderes Verständnis haben, weil das natürlich ist das geschäftsbedrohend für Microsoft, was da passiert. Ich glaube, es ist so, dass also durch das Handeln der Chinesen, es ging los mit Snowden. Snowden hat uns allen vorgeführt, was schon heute passiert und auch, was die Amerikaner machen. Dann ist es sehr transparent geworden durch die Aktivitäten der Chinesen, die also Digitalisierung wirklich zur Bevölkerungsüberwachung und Steuerung einsetzen, dass man gesagt hat, Moment, was da möglich ist, das ist ja schon gefährlich. Dann gab es diese Wahlhacking-Versuche über Facebook und über andere Methoden der Russen in England beim Brexit und auch bei der Präsidentenwahl in den USA. Und jetzt gibt es einen Präsident, der hier nicht so als vertrauenswürdig angesehen wird. Und das sind natürlich alles Bausteine, die Stück für Stück dafür gesorgt haben, dass man übrigens nicht nur in Deutschland, in anderen europäischen Ländern schon viel eher gesagt hat, man muss jetzt hier auch mal agieren und eine eigene Strategie entwickeln.
Wenn wir jetzt schon so abhängig sind von zum Beispiel Microsoft, klingt ja so ein Projekt wie Gaia X von Herrn Altmaier und Frankreich und unter anderem ja ganz gelegen, wird aber trotzdem häufig auch kritisiert. Wie siehst du das?
Also der Impuls, ein IT-Großprojekt des Staates zu kritisieren, der ist nachvollziehbar. Weil es einfach verdammt viele IT- oder überhaupt Großprojekte des Staates gegeben hat, die gar nicht funktioniert haben, viel teurer geworden sind als gedacht, viel, viel länger gedauert haben und dann in der Wirtschaft Dinge entstanden sind, die einfach daran vorbeigezogen sind und das obsolet gemacht haben. Ich sage mal sowas wie DE-Mail, also wer sich daran... Und auch der elektronische Personalausweis ist bis heute keine...
Oder BER.
Ja, das ist jetzt nicht in erster Linie ein IT-Projekt, aber...
Es gibt auch analoge Projekte, die schief gehen.
Ja, genau, so. Aber man macht es sich natürlich zu einfach, wenn man jetzt einfach sagt, alles, was vom Staat kommt, wird einfach mal kritisiert. Und man muss da schon auch genau reingucken. Und wenn man genau hinguckt, dann wird man feststellen, Gaia X ist gar kein IT-Großprojekt des Staates. Es geht nicht darum, dass der Staat oder Deutschland und Frankreich und die Europäer als Staaten jetzt Milliarden auf den Tisch legen, um ein zweites Amazon zu bauen, beispielsweise. Das wäre auch zum Scheitern verurteilt. Es geht um einen ganz anderen, neuen Weg, Digitalisierung zu betreiben, nämlich indem man Standards schafft, mit denen auf Daten zugegriffen werden kann und Standards schafft, mit denen auf Cloud-Services zugegriffen werden kann, sodass die interoperabel sind, dass eine neue, offene Plattform wie ein Marktplatz entsteht, die nicht von einem einzelnen Hersteller beherrscht wird. Und da glaube ich, da haben wir schon eine Chance, wenn sich die wesentlichen Unternehmen in Europa dahinter stellen, weil die alle zusammen in Verbindung mit einem Open-Source-Ansatz, zu dem das Gaia-X-Projekt committed ist, dann entwickeln wir eine Schubkraft. Da haben selbst die ganz großen Player im Silicon Valley eine Herausforderung, dagegen anzugehen.
Und vielleicht hat Frau Bendig von Microsoft was deswegen nicht so hochgelobt.
Ja, das kann sein.
Dann aber mit dir
ja, ja, aber die wollen natürlich auch irgendwie dabei sein und die müssen am Ende auch dabei sein, weil es ist schon okay, wenn diese Services, die wollen ja keine Abschottung und keine Autarkie, darum geht es ja, ja nicht. Es geht darum, dass wir in der Lage sind, auszuwählen, von wem kaufen wir überhaupt und dass europäische Unternehmen in der Lage sind, selber Services anzubieten auf eigenen Plattformen, die sie selber kontrollieren können und damit auch auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sein können.
Und da muss man dann vielleicht ja auch bei den Unternehmen Akzeptanz schaffen, sagen, Leute, umso mehr sich darauf zurückgreifen, auch auf diesen Standard, also ähnlich DSGVO ja vielleicht auch, zu sagen, auch wenn es vielleicht erstmal wehtut, aber umso mehr das nutzen, umso mehr wird das um sich greifen in der Welt, vielleicht als Standard auch.
Ja, das DSGVO war das, was ich auch jetzt gerade auch sagen wollte. Also wir haben ja massiv geschimpft da drauf. Und also auch bei uns war das durchaus mit Bauchschmerzen verbunden, das dann alles so zu machen, dass es mit DSGVO passt. Aber letztlich haben wir damit einen europäischen Wettbewerbsvorteil gewonnen. Wir haben nämlich hier Softwareangebote, die in einem ganz anderen Maß vertrauenswürdig sind als die Softwareangebote, die aus anderen Ländern kommen. Und siehe da, in Kalifornien überlegt man genau die gleiche Gesetzgebung zu machen, um einen ähnlichen Vertrauensschutz zu schaffen. Und deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig gewesen, dass jetzt Gaia X aus den Händen des Wirtschaftsministeriums sich langsam rauslöst, dass ich jetzt mal im initialen Step, ich glaube, 22 Unternehmen aus Deutschland und Frankreich zusammengefunden haben und gesagt haben, wir sind das Projekt. 22 Großunternehmen aus Deutschland und Frankreich gesagt haben, wir treiben das jetzt weiter voran. Und das kann, also eine Garantie gibt es nicht, dass das erfolgreich ist. Aber wenn wir es weiter richtig machen, dann kann das sehr erfolgreich sein. Und ich glaube, dass da auch dieses Thema Open Source eine ganz große Rolle spielt. Da gibt es auch von uns eine Initiative, die heißt Sovereign Cloud Stack, mit der wir Unternehmen in die Lage versetzen wollen, diese Services, die in Gaia X zur Verfügung stehen, auch im eigenen Rechenzentrum auszuführen. Weil sie wollen nicht immer Unternehmensdaten an Cloud-Service-Provider übertragen. Es gibt Daten, das sind die Kronjuwelen, und da wollen sie die Anwendung in ihrem eigenen Unternehmen ausführen und die mit niemandem teilen. Und auch das muss mit Gaia X möglich sein. Das ist unser Beitrag, den wir da einbringen wollen.
Vielleicht können wir einmal noch mal wirklich ganz kurzen Sätzen erklären, warum Open Source so ein großer Vorteil ist für die, die es vielleicht jetzt nicht so genau wissen. Man ist halt offen einsehbar, Quellcode und so weiter, was es alles gibt.
No, wie kann ich damit noch Geld verdienen?
Was ist jetzt der große Vorteil?
Warum
hilft das?
Genau, also es gibt zwei wesentliche Aspekte. Der eine und beide Aspekte machen digitale Souveränität aus. Der eine ist Kontrollmöglichkeit. Nur mit Open Source Software können Sie selbst oder jeder von Ihnen Beauftragte nachprüfen, in welcher Weise Ihre Daten verarbeitet werden. Bei proprietärer Software sehen Sie nicht, was mit den Daten passiert. Sie sehen auch nicht, wohin die übertragen werden. Das ist nur mit Open Source Software möglich. Und der Vorteil ist, Sie können nicht nur selber gucken, sondern ganz viele Leute können gucken. Und dann passieren Sachen, dass also Google Fehler in Open Source Software findet, die jemand ganz anderes geschrieben hat und die dann auch beheben kann. Das ist das eine. Und das andere, und das ist das ist mindestens genauso wichtig, ist, Sie können Open Source Software anpassen. Digitalisierung geht so schnell und erfordert ständig Anpassungen und neue Techniken und neue Strategien. Und bei Open Source Software haben Sie alleine die Möglichkeit, das selber zu tun oder jedes x-beliebige Unternehmen beauftragen, es für Sie zu tun. Das heißt, nur mit Open Source Software kriegen Sie die Agilität überhaupt hin, die Sie brauchen, um in der Digitalisierung zu bestehen. Jetzt will ich da noch einen weiteren Satz zu sagen. Das ist übrigens der Grund, warum Facebook, Amazon, Zalando, Google und viele andere Unternehmen strategisch ausschließlich Open Source Software in ihren Rechenzentren einsetzen. weil die Software muss sicher sein. Wenn sie gucken können, was jemand anderes bei Google gesucht hat, dann ist das Geschäftsmodell von Google tot. Wenn sie gucken können, was jemand anderes bei Amazon bestellt hat, ist das Geschäftsmodell von Amazon tot. Es muss sicher sein und diese Unternehmen wollen in der Lage sein, ihre Software, ihre Angebote ständig zu verbessern und anzupassen, ohne irgendjemanden fragen zu müssen. Das geht nur mit Open Source. Und davon können wir uns bei der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland übrigens durchaus eine Scheibe abschneiden. Vor allem von dem zweiten. Sicher ist das, aber von der Innovationsfähigkeit.
Inwieweit? Wie würden Sie da, was würden Sie empfehlen?
Beim Du eigentlich.
Ach du, Entschuldigung.
Peter.
Was würdest du da empfehlen, wenn du Ministerien jetzt beraten würdest oder vielleicht Ministerien nicht mal?
Wen beraten
würdest? Verwaltungsebenen. Na, Verwaltungsebenen, ja. Also ob das jetzt Landkreise sind oder so, die sich vielleicht eine Software anschaffen wollen. Was sollten die, worauf sollen die achten? Sollen die das alles Open Source geben und dann warten, bis sich jemand meldet und sagt, hier ist ein Fehler im Code? Oder?
Nein, das reicht natürlich überhaupt nicht. Also erstens halten, das ist auch eine Kernforderung von uns als Open Source Business Alliance, brauchen wir überhaupt Awareness für dieses Thema. Wir haben das in immer mehr Bereichen in der öffentlichen Verwaltung, aber längst noch nicht ausreichend. Das bedeutet, dass es einmal überhaupt die Erkenntnis geben muss, dass Open Source immer besser ist. Open Source ist keine technische Frage, sondern Open Source ist eine Frage, welche Rechte habe ich an der Software? Eine lizenzrechtliche Frage. Und da ist die Erkenntnis wichtig zu sagen, wenn ich ähnliche Angebote habe zu einem ähnlichen Preis, dann muss die Open Source Software gewinnen, weil es im Sinne des Staates und der Steuerzahler ist, dann Open Source Software zu kaufen, weil der Staat damit mehr machen kann. Das wäre schon mal wichtig. Das nächste ist, dass der Staat dann, wenn er selber Software erzeugt und schreibt, die auch als Open Source Software offenlegen sollte. Das Schlagwort ist hier Public Money, Public Code. Wenn mit öffentlichem Geld Software erzeugt wird, dann sollte diese Software auch öffentlich verfügbar sein. Das führt nämlich auch dazu, dass Unternehmen diese Software wieder nehmen können, darauf weitere Innovationen bauen können, das weiterentwickeln können und da auch neue Ideen wieder entstehen. Übrigens auch ein Grundpfeiler des Erfolges des Silicon Valleys, wo von der NASA und der DARPA das Internet entwickelt wurde, als Open Source. Und dann waren da im Silicon Valley die ganzen Leute, die hatten Ahnung davon und die Software war auch frei verfügbar. Und dann haben die damit Google und Facebook gebaut und andere Unternehmen. Und so, also Public Money, Public Code und Bevorzugung von Open Source Software. Und dann ist der Austausch auch zwischen den Verwaltungen zu organisieren. Es ist ein Unding, dass also in jeder Kommune Dinge immer wieder neu entwickelt werden. Deswegen haben wir auch gerade als Open Source Business Alliance zusammen mit einem Verband kommunaler IT-Dienstleister und Leuten aus dem Innenministerium und anderen eine Initiative gestartet, wo wir sagen, wir brauchen eine Plattform, auf der Verwaltung Open Source Code zur Verfügung stellen kann und andere Verwaltungen das dann wieder nutzen können und sich sicher sein können, das darf ich auch nutzen und da ihre eigenen Änderungen wieder einpflegen können. Das haben uns die Amerikaner vorgemacht. Da gibt es eine Plattform, die heißt code.gov. Die stammt noch aus der Obama-Administration, wird aber jetzt unter Trump auch weiter gepflegt. Und da haben sie heute 7000 Softwareprojekte der öffentlichen Hand. Ein irrsinniger Erfolg. Haben wir bisher hier verschlafen, müssen wir jetzt unbedingt nachholen.
Ein gutes, nicht Schlusswort, aber Schlusswort kommt jetzt nach, wir machen immer ja eine Schulnote.
Ich habe gerade überlegt, ob man einfach ein Ja-Nein macht, ist Deutschland digital souverän?
Nein, aber hier, was du gerade gesagt hast, was notwendig wäre, wie weit sind wir denn da? Wie weit, ich vermute, ist ganz schlechte Note jetzt, aber sind wir da schon einen Schritt weiter oder wie stehen wir da?
Wenn das bewertest, 1 bis 6.
Ach ja, ich will auch nicht, es gibt ja viele gute Sachen, 3-.
Ah, okay. Das ist auch persönlich.
Ja, ja, also und ich glaube, wir haben auch in den letzten 2 Jahren sind wir von einer 4 schon auf eine 3- gekommen und Da ist es schon Bewegung drin. Das ist auch positiv.
Das klingt gut. Peter, danke schön.
Ja, ich danke euch.